Der Handwerk-Talk. Spannend, informativ, unterhaltsam. Ein Podcast der Kreishandwerkerschaft Helmstedt-Wolfsburg. Wir für das Handwerk. Immer aktuell, immer am Ball. Im Internet unter www.kh-hewop.de. Ja, das ist der Talk mit und aus dem Handwerk. Aktuelle Themen, Trends, Innovationen, Porträts. Wir plaudern mit Handwerkern und schauen ihnen über die Schulter. Hier kommen echte Probleme auf den Tisch, aber auch wunderbare Geschichten. In diesem Sinne, herzlich willkommen beim Podcast der Kreishandwerkerschaft Helmstedt-Wolfsburg. Diesmal sind wir bei Jochen Angerstein in Scheppau zu Gast. Vielen Dank dafür, Jochen.
Ja, herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf und willkommen in Scheppau.
Vielen Dank und herzlich willkommen beim Podcast. Jochen Angerstein ist Diplom-Ingenieur und geschäftsführender Gesellschafter der Dachdeckerei Angerstein GmbH in Scheppau. Das ist ein Ortsteil der Stadt Königslutter. Mit ihm wollen wir über In-Dach-PV-Anlagen sprechen. Vorher eine kleine örtliche Eingrenzung oder Einortung oder Verortung. Das beschauliche Dorf Scheppau liegt südlich der Autobahn 2. Ich habe nachgeguckt. Von der A39 gibt es eine Abfahrt.
Original mit dem Namen Scheppau drauf.
Siehste,
man soll es nicht für möglich halten.
Ist ein wichtiger Ort.
Ja, es gab früher den Witz bei meinen Freunden, die in Braunschweig wohnten. Ein Dorf ohne Internet und dafür mit eigener Autobahnabfahrt.
Aber Internet habt ihr jetzt, oder?
Jetzt haben wir Gigabit-Internet und die Braunschweiger sind neidisch auf das Glasfasernetz des Landkreises Helmstedt.
Lieber Jochen, lass uns kurz auf dein Unternehmen eingehen. Seit wann gibt es die Dachdeckerei Angerstein hier?
Wir in der Tat hier in Scheppau seit 1948. Wir haben nächstes Jahr 75 Jahre Firmenjubiläum.
Das feiert ihr?
Das feiern wir ganz sicher. Die Planungen laufen dafür schon. Und mein Vater hat es in den 70er Jahren für einige Zeit mal nach Bornum transferiert. Das ist noch ein Stück weiter südlich. Und ich habe es dann wieder zurück nach Scheppau geholt. Und wir sind jetzt fast, lass mich lügen, 200-300 Meter neben unserem wirklich Gründungsfirmensitz ansässig. Ja, und haben noch vor, einige Jahre zu bleiben.
Boah, wie viele Mitarbeiter hast du hier so?
Insgesamt mit Büro sind wir 20.
20, das geht. Wie weit, in welchem Umkreis arbeitet ihr?
Von Magdeburg bis Hannover, wirklich sehr großflächig. In den letzten Jahren eigentlich aber eher ein bisschen näher hier in der Gegend, weil wir einfach die Arbeiten, die wir hier machen dürfen, dann auch bewältigt bekommen. Und je weiter wir fahren, desto weniger schaffen wir dann einfach auch.
Mhm. In deiner Signatur unter den E-Mails steht Diplom-Ingenieur Jochen Angerstein, M-E-N-G-T-M. Das musst du mir mal näher erklären.
Ja, das war, als ich noch ein junger Mann war und nach dem Diplom dachte ich mir, Mensch,
junger Mann, stopp. Jetzt musst du mir dein Alter verraten.
49.
Nein, das ist
also junger Mann in den 20ern.
Okay.
In den 20ern, ja. Nach meinem Diplom dachte ich mir, da muss noch irgendwas in Richtung Betriebswirtschaftslehre passieren, weil ich Architektur studiert hatte und die mir ein wenig kurz kam, die BWL. Und da gab es zu der Zeit an der Hochschule in Wolfenbüttel einen von insgesamt 60 Masterstudiengängen in ganz Deutschland in dem Fachgebiet technische Unternehmensführung. Und das ist genau das, was da drin steckt, nämlich Master of Engineering in Technical Management.
Boah, das hört sich spannend an.
Hört sich spannend an, war auch sehr spannend, weil wir den Studiengang mitentwickeln durften zu jener Zeit. Heute, glaube ich, gibt es 9000 Studiengänge in ganz Deutschland. Also wir waren echte Pioniere und genauso viel Spaß gemacht hat es, weil wir das berufsbegleitend gemacht haben von Donnerstag bis Sonntag.
Berufsbegleitend von donnerstags bis sonntags. Du hast also eine 7 Tage?
Woche Job. Über anderthalb Jahre, ja.
24 Stunden.
Das nicht, aber es kam nicht überall so gut an, drücken wir es mal so aus. Den Subtext mag sich jetzt jeder
das
denken.
Das wollen wir nicht vertiefen. Jochen, es gibt Schwerpunkte in eurer Arbeit, eurer täglichen Arbeit. Das eine sind natürlich ganz normal Dachdeckerarbeiten, aber ja nicht nur für Neubauten.
Das ist richtig. Wir sind sehr viel in der Sanierung unterwegs. Mhm. Und deswegen auch eingangs das genannte Thema,
genau.
PV-Indachanlagen heißt genau. Nichts weiter als Photovoltaik im Dach.
Da kommen wir dann gleich näher drauf. Mhm. Das bedeutet also, ihr befasst euch mit energetischer Sanierung. Das heißt, du berätst die Menschen auch energetisch.
Natürlich.
Was machst du da?
Ich muss erstmal natürlich wissen, was die Bauherren, unsere Kunden vorhaben.
Mhm.
Das geht oder fängt an bei den ganz normalen Sanierungen, die im Neubaustandard sich bewegen. Und was jetzt natürlich auch sehr populär geworden ist, die KfW-Sanierungen. Populär, weil die KfW natürlich die Töpfe gerade nicht mehr hat, die die ganzen Jahre vorher auch zur Verfügung standen.
Die sind leer oder sind die einfach nur gestoppt worden?
Nein, die sind, sind leer. Die Töpfe sind, auch das neue Programm, was unser Wirtschaftsminister aufgelegt hat, war, lass mich lügen, ich glaube nach einem Tag.
Aus.
Schluss gekauft, vorbei, sozusagen. Keine Förderung mehr da. Von daher können wir natürlich dahingehend beraten, was ich finde, was auch gemacht werden muss und was Sinn macht, weil nicht für jedes Haus macht eine KfW-Sanierung, die dann zwar ohne Förderung, aber den Qualitätsstandard natürlich beschreibt, Sinn.
Ja, okay.
Man muss immer gucken, wie wird es genutzt, welche Grundsubstanz habe ich und wollen wir da dann wirklich so viel Dämmung verbauen, dass wir hier ein Niedrigenergiehaus bekommen. Und da ist eine Beratung und ein intensives Gespräch wichtig.
Ist für eine Bestandsimmobilie auch schwierig, ne? Niedrigenergie oder das ist ja gar nicht mehr der Begriff Niedrigenergie, oder?
Es ist technisch machbar.
Ja.
Es geht, aber der Aufwand ist natürlich immens hoch, den ich da betreiben muss.
Das heißt, du musst rechnen, also wann amortisiert sich diese Investition?
Die Rechnung macht eigentlich der Gebäudeenergieberater, nicht der Handwerker, weil da ist es genau wie bei Sachverständigen, da gibt es ein Kontraktionsverbot. Mhm. Das heißt, ich darf meine eigenen Sachen nicht berechnen und beraten. Also diese Gebäudeenergieberaterleistung, die wurde gefördert und die muss dann eingehalten werden.
Gibt es auch gar nichts mehr
für. Es bringt ja nichts, Gebäudeenergieberater zu fördern, wenn ich das Dach nicht fördern kann.
Das stimmt.
Oder die Fenster oder die Fassade.
Klingt logisch.
Aber die Beratung an sich ist halt wahnsinnig wichtig, weil es eben auch sehr, sehr stark auf das Nutzerverhalten ankommt. Mhm. Weil was bringt mir die beste Gebäudedämmung, wenn der Bauherr am Ende des Tages die Terrassentür und die Wohnungseingangstür den ganzen Tag offen lässt und Querlüftung herrscht, was jetzt fürs Raumklima gut wäre, für energetische Sichtweise aber jetzt nicht das Optimale darstellt. Also da muss man wirklich eine Menge Fachwissen auch vermitteln. Aber das macht ja Spaß. Deswegen sind wir ja Handwerker und Dachdecker, um genau das zu machen. Weil dieser Kontakt mit dem Kunden ist ja das, was wir eben auch so gerne machen, um dann Projekte zusammen durchführen zu können, wo alle dann hinterher sagen, angefangen bei meinen Handwerkern, die sagen, das war eine tolle Baustelle, Chef. Und der Kunde sagt, super geworden, Herr Angerstein, das hat Spaß gemacht.
Okay, das wäre das optimale Ergebnis.
Das wäre das optimale Ergebnis. Okay. Versuchen wir jedes Mal zu erreichen, ja.
Ja, okay. Bei wie viel Prozent klappt das?
Das ist eine geheime.
Gehen wir nicht drauf ein.
Dass da keine 100% rauskommen, das kann, glaube ich, jeder Unternehmer unterschreiben. Das klappt nicht, weil auch immer Fehler passieren. Da ist es aber wichtig, eine Fehlerkultur zu haben, die auch das zulässt. Man einfach sagt, mein lieber Kunde.
Des Umgangs damit dann.
Genau, mein lieber Kunde, pass auf, das ist schiefgelaufen. Wir haben eine Lösung, die könnte so oder so aussehen. Würde es dann mitgehen. Und ich glaube, das unterscheidet uns, mich auch von vielleicht manch anderen, dass ich das auch mal einfach mache, weil ich es wichtig finde.
Und wenn wir im Bereich der Sanierung sind, wir sprachen schon über die energetische Sanierung, dann gehört ja eine Indach-PV-Anlage theoretisch dazu. Erklärst du mir bitte diesen Begriff Indach-PV-Anlage mal ganz genau.
Also Indach-PV ist eigentlich die Photovoltaikanlage, die im Dach, deswegen ist das Innendach vielleicht semantisch nicht ganz korrekt, aber sie liegt halt statt der Eindeckung, also der Ziegel oder der Betondachsteine, auf der Dachlattung.
Bedeutet das, ich habe eine platte Fläche oder sind das Formen der Dacheindeckung?
Nein, also die Module, in dem Fall, also wenn man die großen Module nimmt, sind ja so 1,5 Quadratmeter groß, die sind dann flach und liegen auf einer Ebene mit der Eindeckung des Daches. Und wir sind darauf gekommen oder machen das sehr häufig, weil wir hier auch unsere Immobilie, also da, wo die Firma drin sitzt, die Dachdeckerei Angerstein, in einem denkmalgeschützten Objekt haben und ich diese Solaranlage immer haben wollte. Und die Denkmalschutzbehörde fand das nie so ganz so schön,
oben
drauf zu legen. Und dann gab es halt die Möglichkeit, diese Innendachanlagen zu verbauen, die halt optisch eine ganz, nicht so präsent sind. Irgendwas
das
mal
heißt,
so
du aus. Versenkst die ein bisschen.
Richtig. Und sie sind halt wirklich nur dann sichtbar, wenn ich direkt davor stehe und nicht von der Seite. Und da konnte der Denkmalschutz sich mit anfreunden, was ich super finde. Und
ist also auch für denkmalgeschützte Sanierungen oder generell nach Denkmalrichtlinien ausgeführte Sanierungen geeignet?
Man sollte immer nachfragen, also nie ungefragt machen, sondern immer mit dem Denkmalschutzamt sprechen. Und dann sollte das auch eigentlich, ich kenne nicht alle Kollegen in allen Kreisen, weil das die unteren Denkmalschutzbehörden der Landkreise sind oder der Städte jeweils. Aber das sollte normalerweise funktionieren, wenn man da frühzeitig anfragt.
Dann hätten wir schon einen Vorteil. Nicht sichtbar, zumindest nicht auf den ersten Blick. Das wäre ein Vorteil. Kommen wir auf den zweiten Vorteil. Gibt es noch weitere Vorteile?
Technisch und finanziell leider nicht.
Okay.
Weil das System, also
dann alles, wären wir schon fast bei Nachteilen, Technik und finanzielle.
Genau, also die Anlagen sind dann nicht ganz so leistungsfähig.
Ja.
Weil
was bedeutet das prozentual, sag mal?
Prozentual vielleicht 8-9% weniger. Liegt so ein bisschen auch daran, dass die Temperatur nicht so abgeführt werden kann wie auf einer aufgestandenen Anlage. Die werden einfach wärmer, die Module.
Ja.
Ja, weiterer Nachteil ist der höhere Preis von diesen Anlagen.
Wie viel Prozent muss man da rechnen?
Das sind eher so 30%.
Okay, was kostet eine normale PV-Anlage fürs Dach? Eine leistungsfähige, wovon sprechen wir eigentlich dann?
Ich glaube, die Diskussion sollten wir eher mit den Solateuren intern mal führen.
Okay, ja.
Da macht der Podcast jetzt, glaube ich.
Aber hast du was im Auge? Du weißt ungefähr, was so eine normale Anlage kosten würde.
Ja, ich glaube, wenn ich eine normale Anlage nehme, die 10.000 Euro kostet, dann kostet die, wenn ich sie Innendach baue, wenigstens 13.000 bis 14.000 Euro im Vergleich.
Und wie groß ist dann meine Fläche auf dem Dach, die ich dann als Solaranlage oder Entschuldigung, als PV-Anlage auf dem Dach habe?
Lass mich kurz überlegen. Das müssten so um die 24 Module sein.
Okay, also eine recht große.
Ja, reicht für, also sollte eigentlich eine PV-Anlage sollte dann in dem Fall auch für eine Familie reichen, also den Strom für den Jahresverbrauch liefern.
Theoretisch sogar das Haus autark machen dann dadurch.
Mit Stromspeicher ginge das auch, nur die sind momentan leider sehr teuer und ich glaube noch schlechter zu beziehen auf dem Markt als die Solarmodule selbst.
Das ist ein ganz eigenes Thema, Materialknappheit oder Bezugsfähigkeit von Materialien und solchen Geschichten. Kommen wir in einem anderen Podcast drauf, würde ich sagen. Zum Thema Montage. Ich meine, man muss ja das Ding in das Dach hinein
montieren. Also die Montage ist denkbar einfach, weil die Einlattung, sprich die Tragkonstruktion der Ziegel, die wird sowieso gemacht, unabhängig davon, was hinterher draufkommt. Also ich plane das Dach so, als ob ich das gesamte Dach mit einem Ziegel, in dem Fall jetzt mal eindecken möchte. Und dann lasse ich für die Bereiche, wo die PV-Anlage draufkommt, einfach den Ziegel weg. Ich kann, und das ist auch das Schöne, Dachfenster direkt integrieren. Weil in die Anlage, weil einer der Gründe für den Mehrpreis ist, dass die Anschlussprodukte genormt sind. Das heißt, die Firma, die diese PV-Anlagen herstellt, hat sich mit, in dem Fall der Firma Velux, zusammengesetzt und gesagt, wie bekommen wir es hin, dass die Module, die dann auch eine gewisse Größe haben, mit Dachfenstern kombinierbar sind, so dass es auch technisch sicher eingebaut werden kann und nicht reinregnet. Und die Fenster kann man dann auf eine Ebene mit der Solaranlage setzen, also in der horizontalen, dass die auch nicht großartig rausstehen. Und die Fenster sind dann in diese Anlage komplett integriert, also optisch nochmal ein richtiges Schmankerl. Ein Traum, also wer
Hightech wirklich, auf dem Dach.
Hightech auf dem Dach und dann auch noch schön. Also ich bin absoluter Fan von PV, aber sie sehen halt, tut mir leid, unmöglich aus. Wie Hässlich. So ein Segel, das Haus soll wegfliegen. Also Innendach ist, auch wenn es teurer ist, einfach
eine schönere Vorstellung.
Einfach eine schönere Lösung.
Ja, stimmt, ja. Okay, wie lange braucht ihr für die Montage bei so einer Anlage?
Ach, das geht relativ
schnell. Standardanlage meine ich jetzt. Also von der Standardgröße.
Also Standardanlage, wir bauen das Gerüst auf, decken das Dach. Also wenn es ein nachträglicher Einbau ist, decken wir das Dach in den Bereichen ab und sind dann mit Gerüstabbau, ich sag mal, nach 2-3 Tagen wieder verschwunden. Das geht relativ fix. Dann kommt der Elektriker noch für den Wechselrichter. Das dürfen und wollen wir auch nicht selbst machen, weil Strom dann doch, da kommen einige Volt an aus so einer Anlage. Das sollen die Kollegen vom Elektrohandwerk bitte machen. Die kennen sich da viel besser mit aus.
Kommst du jetzt auch nicht in Konflikt mit denen? Das ist schon in Ordnung so.
Genau. Möchte ich auch
das
gar
passt
nicht.
Schon. Ja. Okay. Und aber diese Anlagen sind auch lieferbar. Wir hörten, dass es Schwierigkeiten gibt in anderen Bereichen.
Nein, das Problem an diesen Anlagen ist wirklich die Lieferfähigkeit und die Preissicherheit in dem Moment.
Okay.
Ich kann
du kannst also gar kein echtes Angebot unterbreiten momentan.
Ich habe halt ein unternehmerisches ein Risiko, muss man ganz klar sagen. Also ich bin Unternehmer und habe dann Risiko zu tragen, das ist einfach so. Und wenn ich einem Kunden eine Anlage anbiete und wir uns dann handelseinig sind, dann habe ich von meinem Lieferanten natürlich einen Preis bekommen. Dieser Preis gilt aber nur, wenn die Lieferung auch zum vereinbarten Zeitpunkt stattfindet. Also im konkreten Fall habe ich eine Anlage bestellt, der Preis ist fix für September dieses Jahr.
Ja.
Und wenn die Anlage denn dann auch kommt, was ich gar nicht beeinflussen kann, dann steht der Preis.
Was passiert, wenn die Anlage zu spät kommt?
Dann kriege ich einen neuen Preis. Die Frage ist dann, ob man das an den Kunden weiterreicht oder nicht. Und das sehe ich als unternehmerisches Risiko.
Aber der Haken ist, dass selbst deine Einkaufspreise nicht mehr stabil sind.
Richtig, genau.
Wo führt das hin? Das gilt ja nicht nur für die PV-Anlagen.
Das gilt für sehr, sehr vieles. Also momentan, glaube ich, geht es eher zur Lagerhaltung wieder. Weil wir natürlich, um die Preisstabilität beim Kunden auch gewährleisten zu können, müssen wir Materialien kaufen, wenn sie verfügbar sind.
Wäre für einige Unternehmen aber ein zusätzlicher Kostenfaktor,
richtig,
nicht, oder?
Genau. Aber dann erkauft man sich praktisch die Sicherheit mit den Mehrkosten Lagerfläche. Ja. Aber da hat man eben die Sicherheit, dass man dann auch das Material für den Preis hat, mit einem kalkulierbaren Aufschlag.
Müssen wir generell ein bisschen neu denken, wenn wir die Preisstruktur im Bausektor betrachten?
Im Moment ja. Aber ich glaube, viele Architekten sind da schon relativ weit vorne, die in ihrer Kostenschätzung vieles schon verpreist haben und da auch ziemlich genau gerechnet haben. Es weiß aber keiner, was in den nächsten Monaten, also mit Jahren müssen wir ja gar nicht sprechen, was in den nächsten Monaten passiert. Das ist so abhängig von Faktoren, die keiner von uns beeinflussen kann. Also Corona war für uns ja, also gerade fürs Bauhandwerk,